In Vorfreude zur bald stattfindenden Hochzeit hat unser Sneakpot-Sofa sich schon in weiße Spitze geworfen. Wir begrüßen euch zur 255. Ausgabe des Sneakpots und besprechen für euch den Film Die Hochzeit unserer dicksten Freunde. Mit mir hier versteht nicht jeden Satz, der gesagt wird. Die rothaarige Robert Krüger.
Was? Da war doch Koks noch vorhin in der Ecke, oder?
Was? Sie hat die komplette Organisation im Griff. Die Trauzeugin. Claudia Perner.
Natürlich immer, ist aber auch ein bisschen angespannt, wie immer auch.
Nicht so unehrlich.
Und leider mir meine Hochzeit gönnt überhaupt nicht Stefan Giesbert.
Überhaupt nicht.
Aber ich glaube, ich habe dir was verwechselt. Ich heirate gar
nicht. Du bist die Trauzeugin, du gönnst es ja, egal.
Egal.
Ist das wieder irgendwie so. Die Hochzeit unserer dicksten Freunde. Worum ging es?
Bin ich dran?
Ja.
Sehr gut.
Oder? Bist du nicht immer dran?
Ich bin irgendwie immer dran.
Okay.
Zusammenfassung. Die Hochzeit meiner dicksten Freundin. Ja, es ist ein Hochzeitsfilm, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt.
Naja, ist eher ein Hochzeitsvorbereitungsfilm.
Ja, genau.
Fast so wie Hangover.
Die Hochzeit
nur nicht so
ist
lustig.
Aber auch noch drin im Film. Ist wie bei Hangover sozusagen der Schlusspunkt des Films, wo sie das Ende verraten hätten.
Es geht um das Ende zu
Naja. Es geht um eine sehr dicke Frau, die heiratet und offensichtlich den großen Wurf gemacht hat und sich so einen Typen an Land gezogen hat, den ihre ganzen Freundinnen irgendwie auch ganz toll finden.
Der nämlich reich ist und gut aussehend.
Reich und gut aussehend, genau. Und jetzt kriegt die Dicke, die irgendwie sonst drei Freundinnen hat, die alle irgendwie sehr viel heißer sind als sie, die hat den aber abgekriegt.
Und heiratet zuerst.
Und heiratet zuerst, genau. Das wiederum macht der Trauzeugin, gespielt von Kirsten Dunst, bisschen schlechte Laune, würde ich mal sagen, um es vorsichtig zu formulieren. Also die ist eigentlich fest der Überzeugung gewesen, dass sie als erstes heiratet. Deshalb macht sie diesen Trauzeugenjob zwar gut und auch mit Akribie und mit Elan, aber so richtig gut findet sie das dann doch nicht, was da alles so abgeht. Und dann hat sie noch zwei so Chaos-Freundinnen. Die eine ist eigentlich immer unterwegs von der einen Droge zur nächsten und die andere von einem Mann zum nächsten.
Und manchmal gehen sie auch zusammen.
Genau.
Manchmal geht das auch zusammen.
Die eine ist eher so verkorkst und ihr Leben nicht im Griff und die andere ist einfach niedlich, aber sehr hohl.
Unglaublich. Die ja wirklich den Satz in dem Film gesagt hat. Manchmal, da verstehe ich einfach nicht, was so Leute sagen. Und dann sagt ihr Gegenüber, ja, also das ist schon ganz schön hart. Siehst du jetzt zum Beispiel, ich verstehe dich nicht.
Nee, sie sagt ja eigentlich, manchmal denke ich, ich bin ein bisschen dumm. Und dann sagt er so, nein, ist doch gar nicht so. Und er versucht dann irgendwie so was ganz Schlaues zu sagen. Und dann sagt sie, zum Beispiel jetzt, ich verstehe dich überhaupt. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Die ist gespielt von Isla Fisher. Und ich finde, die ist wundervoll gespielt.
Ja.
Also die ist nämlich wirklich, die ist so, solche Frauen gibt es, ja, und die hat durchaus auch ihren Charme und ist irgendwie süß, aber sie ist auch so fürchterlich hohl und sie ist dann auch an einem Punkt ist sie ja sehr, sehr betrunken und zugedruckt und auch das ist fantastisch gespielt, also wie sie da durch die Gegend fällt, irgendwelche Leute umarmt, dann mal eben sich übergibt.
Ja, genau. Leuten irgendwie über die Schulter kotzt und dann im nächsten Augenblick wieder total happy ist, dann fast einschläft, sich ins Auto setzen lässt und zwei Sekunden, nachdem sie reingesetzt wurde, kommt sie durchs Dachfenster wieder raus und ist wieder auch im Partymodus.
Ja, sie hat irgendwie diesen Charme der sehr, sehr hohlen Frau. Also, ja. Ich finde sie schon sehr niedlich irgendwie auch.
Funktioniert das bei
dir? Die lernt dann auch so einen hoffnungslosen Fall kennen, was?
Funktioniert das bei dir?
Das trägt nicht sehr
mal. Mir war schon im Film klar, wen der Bob gut findet.
Erzähl es mal, dann lass mal.
Nämlich die Frau, die ich abgeschmackt war.
Ja, dann musste ich sie ja gut finden.
Also.
Ja.
Ich bestimme jetzt auch schon, welche Frauen du gut findest. Das
beunruhigend. Das werden die Leser jetzt, die Hörer wieder unterstellen in den Kommentaren, dass das so sei.
Aber zumindest wäre das dann eine inverse Logik. Ich sage, ich finde die blöd und du sagst, die finde ich gut.
Ja, genau.
Ja.
Dann will ich sie.
Ja,
die. Wie auch immer. Weiß noch jemand, wie die Schauspielerin hieß, die die gespielt hat?
Lizzie Kaplan.
Ah, richtig, genau. Ja, die fand ich gut.
Das
ja.
hast du dir doch auf dem Oberschenkel tätowiert.
Ja, aber das ist ja verkehrt rum, das kann ich ja nicht lesen. Nee, Film hatte so, am Anfang hatte ich irgendwie den Eindruck, es soll so ein bisschen so Hangover für die Damenwelt werden, also was der Junggesellenabschied im Hangover für die Jungs gewesen ist, kommt ja hier auch so ein bisschen. Sie wollen zwar keinen Junggesellenabschied machen.
Aber das war ja schon Bridesmaids eigentlich, also ja, was ich nicht schlecht fand, aber ja.
Das hier war dann vielleicht das etwas bessere Bridesmaids, also die Welt da draußen fand Bridesmaids toll und hat sie mit Preisen überhäuft. Wir haben ihn ja gehasst. und oh, ja. Wahrscheinlich ist es bei dem Film jetzt umgekehrt. Wir finden ihn so einigermaßen und da draußen sagen alle, er ist schlimm. Aber ja, so richtig ist es das dann doch nicht. Also es ist die Geschichte, um das vielleicht nochmal komplett zu machen, ist relativ am Anfang des Films beschädigen sie im Partysuff das Brautkleid auf erstmal offensichtlich irreparable Weise, aber dann schmieden sie einen Plan, wie das vielleicht doch noch was werden kann und irren dann im Grunde durch die letzte Nacht vor der Hochzeit, weil morgens wird das Brautkleid gebraucht und dann treiben sie sich dann nachts rum zwischen Drogen und Alkohol und dem Versuch, das wieder hinzukriegen irgendwie. Und ja, wie das dann immer so ist dann.
Also der Film, in dem Film geht es eigentlich primär um Frauenfreundschaften und er versucht, eine Wahrheit über Frauenfreundschaften auszudrücken, nämlich, dass Frauen, auch befreundete Frauen, sich häufig nichts gönnen. Und das ist eben auch häufig...
Ist das so?
Naja, es ist nicht in jeder Frauenfreundschaft so, aber was schon wahr ist, ist, dass Frauen auch mit Freundinnen so ein Konkurrenzdenken haben und dass es auch sowas wie Hierarchien in Frauenfreundschaften gibt, dass zum Beispiel klar ist, wer als die Attraktivere angesehen wird und so und wie das hier eben auch ausgespielt wird, dass das inakzeptabel ist, wenn dann diese Regeln so gebrochen werden und die Dicke plötzlich dann den heißen Typ heiratet, auch noch heiratet, ja nicht nur hat, sondern heiratet, das ist halt, da ist schon, also ich finde schon, dass steckt ein Kern Wahrheit drin. Der Film ist ja auch von einer Frau geschrieben, die auch Regie geführt hat. Und man sieht einfach, dass es ihr auch darum geht, hier was zu zeigen, was sie eben für irgendwie auch weiblich hält. Eben so dieses zwischen doch Missgunst und Neid und dann natürlich auch doch wieder so ein bisschen dieser Sisterhood-Gedanke am Schluss und so. Und da würde ich schon sagen, da steckt schon ein Kern Wahrheit drin. Und es gibt auch Situationen, wo ich dann mir gedacht habe, so ja, so ist das schon ein bisschen. Auf der anderen Seite ist für mich dann so ein bisschen die Frage, ob das ausreicht als Gedanke für einen Film. Also ich weiß nicht, ich finde halt, da ist der Unterschied zwischen zu The Hangover. Bei The Hangover geht's ja um um diesen wilden Ritt durch die Nacht quasi. Und hier glaube ich schon, dass es primär darum geht zu zeigen, wie Frauen in einer Freundschaft funktionieren und so. Und dann eben dieses mit dem Brautkleid, das ist ja dann eigentlich irgendwie so obendrauf geklebt, damit man einen Konflikt hat.
Ja, das ist das Vehikel, das den Film vorantreibt, warum die da immer weiter irren müssen.
Hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht?
Über die Art und Weise, wie Frauenfreundschaften funktionieren, wenig, ja.
Ja.
Weil, du.
Betrifft dich ja nicht.
Betrifft mich nicht so viel, nee.
Du wirst auch keine Frauenfreundschaft in diesem Leben eingehen können. Tut mir leid, dir das so sagen zu müssen.
Das macht mich ein bisschen traurig.
Also es gibt natürlich Frauen, die wahnsinnig eng befreundet sind und alles füreinander tun würden und so, keine Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen zu Freundschaften im eigentlichen Sinne nicht fähig sind.
Nee, aber trotzdem immer dieser, oder es dazu kommt, dass dieser Konkurrenzgedanke da ist.
Also was, glaube ich, auch weiblich oder bei Frauen ziemlich verbreitet ist, ist, dass man Frauen, auf die man neidisch ist oder die man irgendwie vielleicht auch gar nicht so mag, die aber irgendwie eine Konkurrenz und Bedrohung sind, sehr nah an sich heranzieht. Also dass die sich häufig dann im unmittelbaren Umkreis aufhalten und man mit denen über Jahre befreundet ist, wo man, wie man das ja hier zum Teil dann auch beobachten konnte, wo man sich manchmal fragt, worin besteht denn der Kern dieser Freundschaft, wenn das überhaupt nicht okay ist, dass sie einen heißen Typ heiratet und sowas. Ja, also das ist ja schon so.
Warum nehmen die überhaupt mit?
Also in diesem Freundschaftsgespann ist tatsächlich für mich auch der Punkt, den ich etwas unglaubhaft finde, ist, wie das kommt, dass sie damals schon befreundet waren. Weil eigentlich in meiner Realität ist das unwahrscheinlich, dass die drei heißen Schnecken in der Highschool mit ihr so befreundet waren. Okay, vielleicht sind sie so sind sie letztendlich doch so schwach, dass sie es brauchten, dass eine dabei ist, die eben im Vergleich zu ihnen dann eben immer so viel schlechter aussieht und so viel lächerlicher ist, dann brauchten sie, um das dadurch aufzuwerten oder so. Aber so ganz glaubhaft finde ich das nicht, dass sie jetzt die ganze Highschool-Zeit mit jemandem abgehangen haben, der...
Haben sie im letzten Jahr damit abgehangen. Das reicht ja oftmals.
Ja, also meine eigene Wahrnehmung ist, dass Freundschaften unter Frauen gerade in der Schulzeit selten so ein deutliches Gefälle haben, sondern halt, es ist so ein Gefälle drin, was man dann schon wahrnehmen kann, wo dann eben klar verteilt ist,
bei
wer
Jungs
ist die Coole und wer ist die alle Typen wollen und so.
Zeig nicht immer auf mich.
Aber, ja.
Ich darf es nicht vergessen, deswegen. Ja. Bei Jungs heißt das immer, ach guck, die heißt halt immer die Dicke dabei.
Ja, natürlich.
Das ist der Grund.
Ja, es gibt natürlich auch meiner Meinung nach Frauen, die ganz bewusst Freundinnen wählen, neben denen sie halt nochmal so gut aussehen. Das gibt's schon.
Was absurde Sachen wir hier wieder lernen.
Ja.
Tja.
Naja, aber ich würde eben sagen...
Und ich muss jetzt nochmal... Ja. Hast du das schon mal bei Männern erlebt?
Ja, ich gehe auch immer deshalb mit dir aus.
Oh, das war ein Tiefschlag.
Das war ein Setup der Vorlage, die sie noch so haben.
Also ich weiß nicht, da steckt ein Funken Wahrheit drin, aber für mich war doch so ein bisschen die Frage, trägt das wirklich so? Und macht das so viel Spaß? Ich meine, bei Hangover ist ja auch letztendlich so, dass das, was Spaß macht, ist ja, dass die trotzdem eben so da zusammenwachsen. Und das sehe ich hier nicht so richtig, weil erst am Schluss versuchen sie dann halt so eine Auflösung, dann...
Ja, aber das ist doch nicht glaubhaft. Also ich fand es nicht sehr
aber,
glaubhaft.
Aber so, wo findet denn
schon,
hier...
Es war schon viel Klamauk.
Wo findet denn hier das Zusammenwachsen statt?
Gar nicht.
Eigentlich nicht.
Nee, und Kirsten Dunst ist auch die ganze Zeit eigentlich nur ein Unsympath.
Ja, sie ist...
Den ganzen Film über, sie ist so... Sie ist mit sich selbst nicht im Reinen, weil sie halt vorher heiraten wollte. Sie ist missgünstig. Sie rauft sich dann immer so mit sich selbst zusammen, wenn es drauf ankommt, dass sie mal jetzt für einen Augenblick irgendwie aufmunternde Worte für die verzweifelte Braut finden muss. Dann findet sie die und für so einen Augenblick ist sie nett zu ihr und die andere kriegt auch so ein halbwegs ehrlich geheucheltes oder zumindest ehrlich aussehendes Freundschaftsding vorgespielt. Mhm. Aber sobald sie den Raum wieder verlässt, geht ja eigentlich alles auf den Keks und so die ganze Fassade bricht wieder zusammen. Und die geht dann den ganzen Film über auf den Keks.
Sie ist ja doch irgendwie die Hauptperson, ne? Also sie ist zumindest so der Dreh- und Angelpunkt des Filmes, finde ich.
Ja,
Weil sie eben die ist, die beschließt, jetzt machen wir was. Und sie ist die eben auch in alle Richtungen versucht, das so zusammenzuhalten. Und dafür finde ich auch, dass sie wahrscheinlich doch ein bisschen zu unsympathisch ist. Ich finde sie durchaus eine glaubhafte Figur. Also ich finde auch, dass sie nicht schlecht gespielt ist, weil es gibt solche Frauen. Sie ist immer so bisschen angespannt, sie ist unzufrieden natürlich mit ihrem eigenen Leben, sie ist irgendwie, ja, und sie hat dann doch auch durchaus, auch mit Becky, also mit der Braut, hat sie so ihre Momente, wo man merkt, es gibt schon auch eine etwas weichere Seite bei ihr, wo sie dann so ein bisschen antaut und man merkt, ihr tut es ja auch leid und so, aber, also ich finde sie nicht schlecht gespielt, aber sie ist vielleicht ein bisschen zu unsympathisch für vielleicht die zentralste Figur in dieser Handlung.
Tja. Ja. Und wenn man immer mit dieser Haltung, die man so ausstrahlt, durchs Leben läuft, dann wird das mit den heißen Männern halt auch nichts, ne?
Na, so. Ja, wieso? Sie hat doch jetzt dann den, wie heißt der?
Nicht das Ende verraten.
Okay.
Aber so trotzdem, so grundsätzlich, das macht einen ja nicht gerade attraktiver, wenn man immer so drauf ist.
Obwohl, ja. Obwohl, auch welche, die darauf abfahren.
Ja, die andere, die letzte, die, also, wer hat, wie heißt die Schauspielerin? Ich hab schon wieder vergessen.
Lizzie Kaplan.
Lizzie Kaplan, weißt du, wie die Figur hieß?
Jenna,
ja. Die hat ja dann noch irgendwie so das Ding mit ihrem alten Highschool-Freund am Laufen. Das ist auch irgendwie so ein Seriendarsteller, den wir schon...
Veronica Mars!
Den wir schon ein paar Mal gesehen haben.
Ja, der tauchte mal als Lehrer auf in Veronica Mars.
Den haben wir aber
das
schon...
Das ist aber Spezialwissen.
In irgendwelchen Filmen in der Sneak gesehen. Ja. Der kommt
das ist eigentlich so ein etwas durchschnittlich aussehender Typ.
Genau, ja.
Ja.
Und ihr Drogenproblem lebt sie auch reichlich aus. Ich glaube, die kokst den ganzen Film über.
Ja.
Und ja, so dümpelt das halt so vor sich hin und am Schluss wird es dann halt so das typische Hektische, ob das Brautkleid dann noch rechtzeitig zur Trauung da ist oder nicht. Das ist dann Standard Komödienware, was da hinten raus abliefert.
Also ich finde schon, dass der Film einige sehr lustige Momente hat.
Auf jeden Fall.
Also wirklich so, ich habe sehr gelacht an manchen Momenten, schon gleich zu Anfang ein paar Mal. Und es kamen immer wieder so Sachen, die ich wirklich lustig fand. Und eben auch, wo wir schon drüber geredet haben, einzelne Figuren, die ich durchaus überzeugend fand. Aber ich finde halt, dass der Film so als Ganzes nicht so richtig zusammenhält und nicht so richtig schlüssig ist. Und so ganz holt er ihn dann halt doch auch nicht ab, oder?
Also ja, genau. Nee, das trifft es ziemlich gut. Es sind so Einzelmomente und Einzelfiguren. Also sowohl diese total verpeilte, als auch die Koksfrau, eigentlich jede Figur hat so ihren Moment irgendwo, wo man wirklich schön lachen kann, aber die Geschichte als Ganzes ist zu vorhersehbar und ja, leistet sich ja halt doch immer so Momente, wo er es schleifen lässt irgendwie.
Ja, genau.
Und dann also, kommt er wieder mit so einem richtig guten Gag oder ja. Mal oft sind es dann auch teilweise mit dem Kotzen und so Slapstick-Sachen, wo man dann irgendwie drüber lachen muss. Ja. Oder die Sache, wo sie dann im Schwimmbad drohen, Sex zu haben und dann ist es so ein Dialog, wo man sich wegschmeißen muss. Aber ja, dann passiert halt gleich wieder irgendwie 3, 4, 5 Minuten irgendwas völlig Langweiliges oder sowas Vorhersehbares.
Ich finde das alles gar nicht so lustig. Ich kann mich irgendwie an 3 Stellen erinnern, wo ich gelacht habe.
Hast du nicht so gelacht?
Nee. Also diese eine Stelle eben mit dem ich verstehe das nicht, die fand ich wirklich cool, weil ich echt so Leute kenne. Also die es zwar nicht so sagen, aber denkst du, ja, genau.
Also bei Ella Fischer habe ich häufiger sehr gelacht.
Aber sonst? Irgendwie vielleicht noch 2 Stellen, aber sonst? Nö.
Also mich hat auch gar nicht so gestört, dass er so voraussehbar ist, sondern mich hat auch gestört, dass ich zwischendurch auch fand, es schleift so ein bisschen. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, es ist nicht so, dass das Rezept wäre, die Gag-Dichte zu erhöhen, aber irgendwie bisschen noch dort irgendwie emotionalen Gehalt genau. Oder was wirklich erzählen wollen hier und sowas. Also irgendwie ist dann einfach nichts.
Genau, an die Stelle, wo es halt kein Gag war, muss entweder Spannung oder es muss so eine Liebenswürdigkeit, dass ich irgendwie dranbleiben will und jetzt auch wissen will, wie geht's denen jetzt. Aber ist halt, eigentlich ist es ja mit dem Brautkleid die ganze Zeit so ein Jump'n'Run gewesen und wenn kein Gag an der Stelle ist, dann rennen und hüpfen sie halt nur irgendwie wieder dem nächsten Fleck auf dem Kleid oder dem nächsten Riss oder dem nächsten Nähmaschine, die nicht funktioniert oder irgendwas hinterher.
Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist die Figur von der Becky, also die Braut. Das ist ja so eine, auch das wundert einen natürlich hier nicht, das ist ja irgendwie auch, glaube ich, so eine Stand-Up-Comedian-Frau und sowas, die eben jetzt auch in ein paar Filmen eben so diese Rolle hat, so die ja, dicke...
Im Moment läuft im Kino dieser Trailer für diesen neuen Tanz- und Sing-Film.
Genau.
Mit Anna Kendrick in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen zumindest sieht es im Trailer so aus und da ist sie auch drin und schon im Trailer feuert sie irgendwie so 10, 15 ich bin die Dicke und kann mich kaum bewegen Gags ab.
Also und mir ist die Figur auch zu sehr Karikatur, weil irgendwie die funktioniert doch nicht wie ein normaler Mensch. Also wenn du mit der im Gespräch geführt hast, hast du immer so das Gefühl, es steht so ein Klotz im Raum, der irgendwie komisch reagiert.
Der kreischt sie gleich.
Und eben genau nicht nur dick ist, sondern auch so einfach wie ein bisschen...
Also, unentspannt.
Also ja, wie eine Figur, die einfach sozial nicht normal funktioniert. Und das finde ich, warum muss das so sein? Warum reicht das nicht aus, dass sie, also für die weiblichen, ja, die weibliche Beziehungsdynamik, wie ich sie kenne, reicht das vollkommen aus, dass sie sie viel dicker ist als die anderen und sowas. Das ist überhaupt nicht nötig, dass sie auch noch so ein Klotz, so ein komisches Etwas ist. Also ich verstehe nicht, was das soll.
Ja. Ja. Nun gut.
Naja, also ich fand's okay, aber
ja.
Ich fand's so krass, wie die Hochzeit als das Fest der Frau inszeniert haben. So, er taucht hier überhaupt nicht auf. So Hochzeit ist, die Frau wird geheiratet und
Gott sei Dank
Fest ihr und so ja er.
Ja, also da frage ich mich eben ein bisschen, das würde auch zu dem passen, was ich gerade eben über diese Becky-Figur gesagt habe, sind wir da nicht vielleicht ein bisschen in der Perspektive von Kirsten Dunsts Figur? Also und so,
ja, natürlich.
Dass eben das so drauf zentriert ist, hier erlöst quasi, ich bin endlich geheiratet und sowas. Ja, und simuliert der Film da nicht auch so ein bisschen diese Obsession, die ja bei Kirsten Dunst ganz stark vorhanden ist? Das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass es deswegen super, aber das habe ich so das Gefühl, dass der Film eben sehr stark aus dieser Perspektive heraus erzählt. Und
ja, da, es existiert halt der Bräutigam und seine Jungs fast gar nicht.
Ja, und der Bräutigam, auch immer wenn er auftaucht.
Familie und alle. Und
ja, also wenn der Bräutigam auftaucht, dann wird er immer nur inszeniert als, okay, wir sollen jetzt sehen, der sieht irgendwie überdimensional gut aus, ist
Gefühl,
groß.
Und gefühlt, so. Gefühlt sofort Slow Motion, ein bisschen Saxophon drunter und dann läuft er, schwebt er so durch den Raum.
auf seinem Junggesellenabschied in dem Stripclub ist er natürlich so der Nette, der das gar nicht möchte, dass diese Striptease-Frau sich irgendwie auch nur in die Nähe von dem Tisch bewegt. Ja. Weil er ist ja
ich
so
der Gute. Ich habe die Woche wieder zwei Beschwerde-E-Mails gekriegt vom Christoph. Grausam. Er wäre ja auch so gerne ins Stripclub gegangen.
Tja.
Aber, tja.
Wir hätten das Feuer.
Ja.
Genau.
Naja, also, ja.
Also ich gebe da jetzt mal 5,5 Punkte. Ich fand den überm Schnitt, aber eben nur knapp.
5,5 bin ich auch dabei.
Ich gebe 3 und einen, weil er so kurz war. Also 4.
Also 4.
Hm. Stimmt, war er so kurz?
Er war wirklich kurz,
ja. Wir waren noch vor 1 wieder aus dem Kino oder um 1
aus
dem Kino raus.
Wie geht das denn?
Das war total super.
Das war nicht. Naja, also ich muss sagen, bei Men in Black 2 damals habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, als der irgendwie nur 1 Stunde 15 lang war oder so.
Tja.
Ja. Naja. Okay als Sneak-Film, finde ich.
Okay.
Ja.
Ich klinke mich an der Stelle aus.
Okay. Wie?
Ich gehe jetzt aufs Konzert.
Ah.
Max Herre.
So.
Möchte wieder mal singen für die Massen.
Und du lässt ihn.
Und ich lasse ihn singen und bezahle ihn auch noch dafür.
Das wird nicht so gut wie
letzten Montag hier in der Pinkenbar. Dafür muss ich jetzt leider auf die andere Seite des guten Teils von Mittelhessen. Ich muss nach Offenbach.
Oh Gott.
Ja.
Hast du Visum? Hast du
Visum? Visum, ja, habe ich. Das ist noch 2 Stunden gültig. Ich muss los.
Ja.
Mach mal ohne mich weiter.
Da sind wir einer weniger, ganz einfach.
Ich setze mich mal.
Nee, wir können hier sind wir so schön Stereo, ja.
Okay. Ich dachte, ich setze mich mal in Bobs Fußstapfen.
Ja.
Du setzt. Da merkt ihr die großen Unterschiede bei uns im Podcast.
Genau.
Ja. So, zieht jetzt seine Jacke an, nimmt sich noch ein paar Früchte.
Da müsst ihr jetzt, zuhören. Da müsst ihr jetzt durch. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber okay. Das geht mir ja nicht.
Ihr könntet es auch zumoderieren, müsst ihr aber
nicht. Ja, wir moderieren das hier einfach weg.
Ach so.
Ja, ja.
Es ist ihm so ein Tor umgefallen irgendwo beim Fußball.
Ja.
Das ist aber kein Grimme-Preis für.
Er gibt ein bisschen an, dass er Tor sei, aber naja.
Na, sieht nicht aus wie Tor. Tut mir leid.
Wer war Tor?
Das ist wertfrei. Nein, nicht ganz. Nicht ganz.
Ach, wie lustig.
Okay,
so.
Jetzt ist er weg. Jetzt können wir jetzt gut über ihn reden.
In 10 Minuten gehe ich auch, dann kannst du alleine weiter.
Das ist ja nett. Okay, was haben wir denn noch zu besprechen?
Du hast Angel's Share gesehen.
Richtig, ich habe in der Originalsprachen-Sneak The Angel's Share gesehen. Deutsch heißt der ohne The, nur Angel's Share und...
Oh, das ist ja super.
Ein Schluck für die Engel. Und dieser Film ist der neueste Film von Ken Loach, einem britischen Regisseur, einer der wenigen wirklich erfolgreichen britischen Regisseure, der nie so ernsthaft dann nach Hollywood gegangen ist oder sowas.
Okay, also er filmt immer noch in...
Ja, was daran liegt, dass er sich, glaube ich, so einem einem Sozialrealismus verpflichtet sieht. Also er macht häufig solche Filme, die eben in sozial schwierigen Milieu spielen. Also es gab da zuletzt diesen Film It's a Free World, wo es irgendwie so um illegale Migranten geht, die eben ohne Arbeitserlaubnis arbeiten in Großbritannien. Dann etwas weniger hart A Fond Kiss vor ein paar Jahren, wo es um eben die Frage geht, inwieweit bist du als in Großbritannien geborener Migrant, bist du eben der Gesellschaft zugehörig und wirst auch akzeptiert. Auch Filme, die sich mit Irland beschäftigen und sowas. Also das ist so ein bisschen seine Baustelle. Und jetzt in diesem Film sind wir in Glasgow und gleich am Anfang des Filmes, es war auch schön, weil...
Das hat die Claudia schon im Vorgespräch erzählt, das muss sie jetzt nochmal erzählen, das war so gut.
Also es war ganz wundervoll für mich, weil der Film fängt an und dann kommt erstmal so eine kleine Szene, spielt an einem Bahnsteig und bevor eben der Titel des Films kommt, du irgendwas weißt, und da stolpert so ein relativ betrunkener Herr, stolpert in der Gegend und stolpert dann auch auf die Bahngleise und wird dann eben über Lautsprecher quasi beschimpft. Und da war mir sofort klar, Glasgow. Wir sind hier, der Akzent ist ganz klar Glasgow. Und mein Bruder neben mir hat gesagt, ich verstehe kein Wort. Also es war in der Originalversion, war für mich der Film schon allein deswegen ein Hochgenuss, weil das wie Heimat klang. Und ich es einfach wundervoll fand. Auch so eben, es klang wirklich sehr echt und der Film ist ja, die Figuren sind so Working-Class-Figuren und das klang wirklich wie von der Straße in Glasgow. Und die Handlung des Films ist, dass unser Protagonist, Robbie, hat ja gerade so nochmal Glück gehabt, hat sich alle möglichen kleineren und größeren illegalen Dinge schon in der Vergangenheit geleistet und jetzt gab's einen Vorfall, wo er eine andere Person sehr schlimm verletzt hat bei ja eben einer Auseinandersetzung und er steht jetzt vor Gericht und hat Glück, weil er bekommt nicht Knast, sondern noch ein allerletztes Mal Sozialstunden, was für ihn auch deswegen sehr bedeutungsvoll ist, weil seine Freundin gerade kurz davor ist, ein Kind zu bekommen und er eben eigentlich vorhat, jetzt alles zu ändern in seinem Leben und eben seinem Kind eine andere Zukunft zu bieten. Und da merkt man eben am Anfang des Filmes, dass das eben, da ist der Sozialrealismus, den Ken Loach uns häufig bietet, dass ja hier ein bestimmtes Milieu gezeigt wird in Glasgow. Das sind die die sogenannten NEDs, Non-Educated Delinquents. Das sind die Typen, die so in Trainingsanzug auf der Straße rumlungern und eben drauf warten, dass sie jemanden verhauen können oder so. Und
gibt's davon wirklich?
Ja, ja, total. Also wenn du Glasgow
da warst, hast du genug gesehen.
Natürlich, ja. Okay. Also und es ist wirklich so, da gibt's dann sogar den Begriff Junior NEDs, da gibt's dann schon oder Baby NEDs, gibt's dann eben so diese kleinen, ganz, ich weiß nicht, 5-Jährigen oder 6-Jährigen, die schon den gleichen Look haben, irgendwie so ein bisschen blass, blutleer, dann irgendwie so Jogginganzug und stehen da irgendwo in der Gegend rum und da, selbst bei denen hast du schon das Gefühl, die werden hier gezüchtet, um in Zukunft eben die zu sein, die Stress machen. Man muss sagen, dass eben in Glasgow es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gerade bei jungen Männern gibt und die kommen eben aus einem Milieu, wo man auch schwer rauskommt. Und das ist genau das, was der Film uns auch am Anfang zeigt. Zeigt eben, dass diese Bemühung, was anderes zu machen aus seinem Leben, erstmal ziemlich schwierig ist, weil du eben so feststeckst in deinem Milieu und dir auch niemand eine Chance gibt. Und was dann passiert ist, dass er eben im Rahmen dieser Sozialstunden trifft er eben, also ist ein Betreuer eben, der sich ihm so ein bisschen zuwendet und ihn unter anderem, ihn und eine Gruppe von anderen Sträflingen erstmal mit auf so eine Tour durch so eine Distillery nimmt. Und,
oh, genau,
da kommt
der Edelscher, hier, kommt der jetzt, ich bin Whisky, wieder wach.
Kommt der Whisky-Anteil und dabei stellt sich raus, dass unser Protagonist einen ganz ungewöhnlich guten Geschmackssinn hat und eben Dinge rausschmecken kann, die eben andere Leute nicht rausschmecken können. Das ist quasi, der wird sein Talent entdeckt. Und ich meine, vieles davon klingt jetzt erstmal vertraut. Da sagt man, okay, haben wir irgendwie Billy Elliot oder irgend so eine Geschichte, wo halt irgendjemand aus einem Working-Class-Hintergrund plötzlich ein ganz tolles Talent hat und dann eben alles aushebelt und so. Und diesen Anteil gibt's ein bisschen, aber dann gibt's noch mal eine kleine Wendung, nämlich mit diesem Talent versucht er dann zusammen mit seiner Crew von etwas skurrilen anderen Mithäftlingen, haben sie einen ganz großen Coup vor. Sie wollen damit Geld machen auf illegale Weise. Okay. Und sie haben da einen sehr schlauen Plan.
Oh, nein.
Und gut. Und das Schöne hier an dem Film ist, dass das ja alles so Konventionen sind, die wir kennen. Wir kennen dieses Prinzip des Working-Class-Typen, der sein Talent entdeckt und über sich hinauswächst und lernt an sich zu glauben. Wir kennen das Prinzip des der letzte Coup, um auszusteigen und all das. Und was der Film hier macht, und ich finde, da zeigt sich die Meisterschaft des Films, ist, er erzählt uns nicht genau das, was wir schon kennen, aber er macht auch nicht das, was mich inzwischen auch ein bisschen nervt, dieses ganz arg Meta, alle Konventionen zerschmettern, ja, Cabin in the Woods wäre ich. sondern der Film schafft es, quasi so ein diese Konvention ja so im Hinterkopf zu behalten, aber gleichzeitig uns doch auch noch was Eigenes zu erzählen und eben sich nicht so stark auf diesen Plot zu verlassen, zum Beispiel, dass eben der letzte Coup natürlich immer schief geht und sowas. Mhm. Darum geht's nicht so. Es geht schon, und genauso ist das auch mit diesen skurrilen Typen. Natürlich haben wir eine Selektion von skurrilen Typen, aber es ist nicht so dieses ausgelatschte, na gut, das ist halt Lokalkolorit und natürlich, wenn es in Schottland oder in Irland spielt, dann brauchen wir irgendwie eben diese skurrilen Typen, sondern es geht hier eben wirklich darum zu zeigen, das sind ja eben wie jeder von uns unter seinen Freunden, wenn man die eben kennt, weiß, dass die alle ihre Skurrilitäten haben und so. Also ich finde, der Film hat da eine Leichtigkeit, die zeigt, was Ken Loach doch für ein Meister ist. Und er macht das auf sehr unaufdringliche Weise.
Okay, also, ein schöner Film.
Ich finde, es ein sehr schöner Film. Ich finde, das ist ein kleiner Film im besten Sinne. Also wirklich, der zeigt uns was, durchaus auch eben sozialkritisch, aber er überlastet uns mit diesem Thema nicht. Er ist lustig, aber ohne eben natürlich so haha lustig zu sein. Er ist irgendwie dann ein bisschen natürlich auch ein Märchen, weil es geht ja auch darum, dass unser Held was erreicht und so. Ja. Aber all das tut er auf sehr unaufdringliche Weise, ohne dass jemals die Figuren eben so sind, dass du sie nicht mehr glauben magst oder dass irgendwas zu dick aufgetragen wird. Er nimmt alles, was er uns erzählt, auf eine sehr angenehme Weise leicht. Selbst wenn er uns drastische Dinge erzählt oder eben hier vielleicht auch eine kleine Erfolgsgeschichte, aber nichts davon wird so in schmalzige schmalzige Konventionen eingekleistert, okay, sondern das ist alles sehr frisch und leicht. Und dann gibt's natürlich für euch den Cocktail-Nerd-Anteil. Es wird auch so ein bisschen diese Sache zelebriert mit dem, was für eine Community ist es denn? Leute, so Whisky-Liebhaber und wie funktioniert sowas dann, wenn man zu so einem Tasting geht und dann irgendwie so ein Obermaster ist, der irgendwie sich ganz toll auskennt und so. Damit wird euch auch, das wird ein bisschen eben so als Gegenentwurf zu dieser Working-Class-Geschichte, wird es so gezeigt und wird aber auch auf eine, finde ich, sehr nette Weise uns eben so ein kleiner Einblick gegeben. Ein bisschen ironisch, aber eben auch nicht so, dass diese Figuren dann pure Karikatur sind. Sondern der Film lässt einfach zu, dass unterschiedliche Menschen eben in unterschiedlichen Sphären leben. Und wenn jemand diese Grenzen überschreitet, ist er nicht automatisch sofort der Idiot, der eben überall dann negativ auffällt oder sich bescheuert verhält. Aber wir sehen halt hier natürlich, dass die Spielregeln dort andere sind. Und das, finde ich, ist sehr gut gemacht.
Ja. Cool.
Also ich finde auf sehr unaufdringliche Weise ein kluger und ja irgendwie auch meisterhafter Film.
Ich sollte mir anschauen.
Ja, also mir hat er sehr gut gefallen. Natürlich gibt's von mir auch noch einen Glasgow Pluspunkt.
Also sind wir bei
8,5. Okay. Also ich finde 7,5 hat er auf jeden Fall verdient und von mir, da ich Glasgow liebe und schottischen Akzent sehr mag und sowas und ihn mir im Original gesehen habe.
Ich hatte jetzt in London schon teilweise Schwierigkeiten, die Leute da richtig zu verstehen. Ich sollte lieber in eine übersetzte Version gehen.
Also ich finde das zwar schade, das zu empfehlen, aber ich befürchte schon, dass was die Hauptfigur angeht und ein paar der Freunde, dass jemand, der sich mit schottischem Akzent, also da nicht so vertraut ist, ein paar Probleme bekommen könnte. Deswegen, ich sag das wirklich ungern, aber vielleicht ist in diesem Fall, zumindest untertitelt, ist mit Sicherheit eine große Hilfe.
Okay.
Ja. Also 8,5 Punkte für The Angels Share.
Stramm. Ich wollte gestern auch ins Kino gehen und wir hatten irgendwie mehrere Filme zur Auswahl und haben uns dann am Ende für keinen entschieden, unter anderem auch für Angels Share. Da war ich ein bisschen traurig, so schade, dass noch niemand den vom Sneakpot gesehen hat und schon was gesagt hat, weil sonst, jetzt nach der Erzählung, ich wäre sofort reingegangen.
Ich hatte ihn schon gesehen, aber ich wollte eben warten, bis er anläuft, weil ich ja nicht wusste, ob wir ihn noch zu sehen bekommen in der...
Ja, sehr cool gewesen.
Ja, aber... Ja, also kann man durchaus empfehlen.
So haben wir uns dann für keinen Film entschieden und haben.
Oh super, das ist ja immer die beste Entscheidung.
Konstantin zu Hause geschaut.
Ah, Konstantin. Ja,
ich hatte den gar nicht mit so viel Grusel in Erinnerung irgendwie.
Ja, doch schon.
Der hat auch schon so. Mist, wieso ist das denn schon wieder so gruselig? Das möchte ich doch gar nicht und so. Aber ja, war jetzt nicht so.
Konstantin ist einer dieser Filme, den ich vor so langer Zeit gesehen habe, dass ich zwar immer noch genau weiß, wie ich den finde, also dass ich das schon tausendmal erzählt habe und keine Ahnung, und dass ich quasi mich selbst zitiere, aber ehrlich gesagt, ich das Gefühl habe, ich kann mich an den Film fast überhaupt nicht erinnern. Wobei mir das ehrlich gesagt häufiger passiert, dass ich mich an meine irgendwo kundgetane Meinung besser erinnern kann als an den Film.
Ja gut, da hast du aber auch mehr aktiv geleistet und das... Also wenn man so irgendjemand über den Film erzählt, dann kann man sich ja daran noch erinnern, weil man das aktiv gemacht hat. Wenn man diesen Film konsumiert, dann... Oh. Ich kann mich auch bei Konstantin, konnte ich mich auch nur noch irgendwie ans Ende erinnern und dass ich ihn total cool fand und so, aber ich wusste auch nicht mehr genau, worum es so genau ging.
Ist ja auch ein bisschen kraus, so.
Ja, ich dachte noch viel mehr Vampire, aber war ja dann doch nicht da. Bisschen komisch, ja. Habe ich wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Film... Aber ich finde, der funktioniert immer noch gut. Also der ist jetzt, wie alt ist der? 5, 8 Jahre sowas? Bestimmt. Was das Einzige, was ich ein bisschen lustig fand, waren halt so technische Gadgets, irgendwie, wenn er das Handy rauszieht oder so. Ja, okay, aber.
Das, was ich bei Premium Rush gesagt habe, weil das ist relativ schnell veralten wird.
Ja, genau.
Wenn man das halt immer dann so in die Kamera hält, ja.
Genau, es funktioniert dann in der Zeit gut, aber später nicht mehr. Ja.
Ja.
Ja, also 8 Punkte gebe ich dem auch noch.
Was ich echt, so viel noch? Ich,
krass. Nee, ich war sehr angetan.
Ich muss ja auch mal wieder schauen.
Ja, lohnt sich.
Also ich finde nämlich auch nicht, auch wenn du das positiv ausdrückst und sagst, es ja, da habe ich irgendwie dann die aktive Arbeit geleistet und deswegen kann ich mich an meine Bewertung erinnern. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass es gut ist, dass quasi die Bewertung das ist, was quasi so in Stein gemeißelt in deinem Hirn bleibt, wenn du dich an den Film kaum erinnern kannst, weil ja deine Bewertung sich durchaus auch mal ändert. Es gibt ja Filme,
die
einem dann ganz anders gefallen. Und deswegen, wenn ich jetzt durch die Welt laufe und einfach denke, naja, Konstantin habe ich ja irgendwie vor 10 Jahren gesehen oder was, wann immer der rauskam und jetzt kann ich für alle Zeit behaupten, so fand ich den, ist ja auch Quatsch eigentlich.
Ja, schauen dir mal an. Vielleicht kannst du deine neue Bewertung in dein Hirn meißeln.
Vielleicht.
Ja.
Mal schauen.
Genau, werden wir wieder drüber sprechen.
Ja.
Der Robert hat ja eben schon angekündigt, dass er jetzt auf ein Konzert geht von Max Herre.
Ja.
Letzten Montag, wie angekündigt,
ja.
War ja schon, nee, eigentlich ist es vorletzten Mal, also wenn die Folge, ist das kompliziert. Wir nehmen Sonntag auf. da kam Pretty Mary Kay mal wieder in die Pinke Bar. Und hat ein sehr schönes, sie haben ein sehr schönes Konzert gespielt.
Ja.
So, eine Sache, die mir gerade einfällt, am Anfang vom zweiten Teil, die haben natürlich Pause gemacht, es gab wie immer ausreichend Cocktails, dass der eine oder andere auch ein bisschen angeschlagen nach Hause gehen
konnte. Warum schaust du mich so an?
Ich habe mich nicht angeschlagen. Du bist die Einzige, die noch da ist, weil ich die ganze Zeit den Schnapsschrank da drüben angucke und das Mikrofon. Deswegen, ich rede ja mit dir und stellvertretend mit den Hörern.
Also.
Ja, die haben eine Pause gemacht und in der Pause bin ich dann, oder als die Pause zu Ende ging, bin ich nochmal zu ihr hin und habe sie gefragt, ob sie noch was trinken will. Und sie so, nee, macht sie so komische Gesten. Und als ich weggegangen bin, habe ich gemerkt, also dann setzte sofort die Band ein, weil die einfach nur noch gewartet haben, dass ich weg war.
Oh.
Da stand ich quasi mitten auf der Bühne und habe einmal, ja, wie sieht's aus, willst du noch was trinken? Nee, ich singe jetzt. Okay. Also sie war auch sehr schweigsam, sehr zurückhaltend.
Ja, das kann in der Pinkenbar schon mal passieren, dass man auf der Bühne steht, ohne es zu merken. Aber
du sitzt ja fast immer auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Ja, ist immer schon dein Platz vorne in der Mitte.
Ja, ich höre halt sehr genau zu. Ja, aber ich fand es auch wieder sehr schön. War natürlich schön, dass sie da waren sowieso. Und ich fand auch, dass es so
sehr rundes Konzert,
ein schöner Abend war.
Ja.
So. Ja. Ja.
Viele Cocktails haben wir gemacht.
Ja. Also.
Dark and Stormy richtig. Und Aperol Sauer. Der ging die letzten Male nicht so. Ist ja immer wechseln. Man denkt sich so, ja, letzter Abend war so, okay, dann bis nächstes Mal wieder so und dann ist wieder alles anders. Nur Dark and Stormy, das ist so.
Das ist der.
Der geht immer, den kann man auch schon fast vorproduzieren.
Ja, ich hatte auch mit ein paar gesprochen hier, die eben sich nicht so auskennen und so gefragt haben, was sie trinken sollen. Und wenn man dann sie fragt, was mögt ihr? Und man hat gleich so das Gefühl, so herb und bitter ist nicht so ihr Ding, dann sagt man halt eher so, okay.
Ja.
Geht mal Richtung Dark and Stormy vielleicht oder so. Ja, genau. Ja, also schöne Sache auf jeden Fall. Ich habe die letzten 2,5 Tage mit Menschen aus Kitzbühel verbracht und möchte jetzt noch kundtun, dass ich finde, Menschen aus Kitzbühel sind wirklich sehr nett. Nicht alle vielleicht, aber die ich getroffen habe.
Was haben die, waren die Freunde von dir hier zu Besuch? Oder
nein, war's? Jetzt schon, ja. Ich habe gerade schon zum Bob gesagt, das war so ein bisschen der Ferienlager-Effekt. Du triffst Leute, die du vorher noch nie getroffen hast, verbringst irgendwie dann 2 oder 3 Tage mit ihnen, also die ganze Zeit. Und dann, wenn du dich von ihnen trennst, hast du das Gefühl, sie sind deine besten Freunde.
Man wird sich auf jeden Fall wiedersehen. Und
ja, wahrscheinlich nie wieder. Nee, es waren Kitzbühel ist die Partnerstadt von Bad Sohnheim-Taunus. Ah, okay. Und da der Marc ja der Kulturattaché von Bad Sohnheim-Taunus ist, haben wir die Delegation, die da zu Besuch war, haben wir bespaßt und haben irgendwie eine Reinfahrt mit ihnen gemacht und heute Stadttour hier in Frankfurt. Und ich muss auch sagen, wir haben leider auf abartige Weise fleischlastig gegessen die letzten 3 Tage, weil irgendwie am Freitag gab's hessische Schlachteplatte und irgendwas. Und ich kann jetzt echt nicht mehr. Heute Mittag habe ich dann nur noch ein Schnittlauchbrot gegessen. Mit irgendwie so einem leichten Quark drauf und ein Schnittlauch. Mehr ging nicht mehr.
Ja.
Muss ich wiederholen. Aber sehr nett. Ja.
Ich muss noch unseren Hamburger Hörern eine Empfehlung aussprechen,
okay,
dass sie unbedingt mal Sie gehen ja eh wahrscheinlich alle jede Woche einmal ins Le Lion, weil wir das dauernd empfehlen.
Und jetzt erst recht, da das Le Lion ja bekanntlich das wie viel beste? 23 beste Cocktailbar der Welt ist.
Genau, Platz 1 in Deutschland.
Erwiesen.
Ja, bewiesen.
Ja.
Und die haben jetzt noch eine zweite Bar aufgemacht, eine Dive Bar, wo es nur so Highballs gibt. Ziemlich cooles Konzept.
Eine Dive Bar.
Man darf darin...
Was heißt denn das?
Hä? Wo du so abtauchen darfst. Aber es ist halt bisschen lauter, bisschen schneller, mit Rauchen und mehr Dampf und nicht allem Anzug, sondern mit so einer Schürze und gib ihm. Also schon ziemlich gut. Fast nur Long Drinks und Highballs, also Gin Tonic und so Zeugs. Ich meine, jetzt hier fast eine Werbeveranstaltung draus. Geht einfach hin, ist geil.
Ja.
Wenn ihr nicht so oft das Rauchen könnt, dann geht irgendwie um 7 Uhr hin. Also ich war auch irgendwie um 6:30 da, bei Italiener nebenan, eine fantastische Pizza gegessen. Unglaublich gute Pizza. Lang nicht mehr so gute Pizza gegessen. Die kann man sich aber auch quasi da bestellen und dann mit rübernehmen oder die bringen sie auch einem nach nebenan. Das ist wohl auch gang und gäbe, weil die halt eine Raucherbar sind, dann dürfen die nichts zu essen verkaufen. Aber sie können dich natürlich nicht daran hindern, etwas zu essen, wenn du etwas zu essen mitbringst.
Ach so.
Ja. Und ja, jedes Glas, Longdrink-Glas, kleine Longdrink-Gläser, wo in jedem Glas zwei Eiskugeln drin sind.
Oh.
Ja, alles vorgefrostet, ist cool. Die holen die Gläser raus mit zwei Kugeln drin und dann. Ja, und sie haben keinen Shaker. Sie haben keinen Shaker da. Es gibt keine geschäkten Drinks. Es gibt eben die Highballs, was irgendwie Spirituose, noch ein bisschen was und ein Filler ist. Also irgendwie Ginger Ale, Ginger Beer. Also eben Dark and Storm mit Gin Tonic. Mhm. Aber auch so abgefahrene Sachen, Dubonnet oder Gin Basil Smash als Long Drink. Und sie haben aber so ein Rührgerät, wo du so runterhalten, dann machen sie so einen Ramis Gin Fizz, also mit Ei und allem drum dran. Dauert dann 5 Sekunden, zack, ins Glas, Schaum drauf, bisschen Wasser, fertig, perfekt. Super. Ja, hat der Herr Meier ausgetüftelt, sind jetzt wieder alle im Cocktail Deutschland, alle neidisch auf Herrn Meier, dass er wieder sowas krasses und es wird jetzt wahrscheinlich wieder rumgehen, dass viele andere Bars mit dem ähnlichen Konzept aufmachen. Ha. Aber es lohnt sich.
Der Herr Meier ist ein Fuchs.
Der ist, ja.
Ist ein Fuchs.
Ja. So war das. Hamburg, reisewert.
Immer. Klar. Aber Kitzbühel auch. Keine Ahnung, ich war
da noch. Bad Soden auf jeden Fall.
Bad Soden auf jeden Fall. Aber Kitzbühel, ich war da noch nie. Aber
kann man da nicht so schi-schi fahren?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so schi-schi schon. Aber wir werden jetzt da mal hinfahren. Demnächst, weil unsere besten Freunde da
sind. Ja, stimmt. Und ihr seid ja auch Kulturattaché.
Genau.
Also ich werde nicht. Der Herr Kulturattaché und seine Frau. Seine Gattin.
Genau.
Nee, nicht Gattin. Wie nennt man das dann?
Dingsbums. ja, da werden wir mal hinfahren und dann werden wir berichten, ob es wirklich so schickimicki ist, wie ich
befürchte. Ich wollte jetzt Haushälterin sagen, aber das war ein anderes Genre.
Das war mit dem Pfarrer. Genau. Sagen, aber, naja, okay. Ähnliche Geschichte. Ups, nein. Rausschneiden, bitte. Rausschneiden. Okay, wie kommen wir jetzt wieder raus? Ich glaube, wir moderieren einfach ab, oder? Oder hast du noch wichtige Dinge mitzuteilen?
Ich habe keine Themen mehr. Ich wollte noch über Football reden, aber das kann ich auch das nächste Mal machen. Nur ich rede mit Willems persönlich darüber.
Ach so, du wolltest jetzt hier dein Gespräch mit dem Willems über den Sneakpot?
Ja, der hat nur zurückgeschrieben, dass er die Challenge accepted, aber er hat mir immer noch nichts. Ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie gemeint, dass es ein paar Deutsche in der College-Liga sind. Der meint so, ja, das finde ich raus, aber hat es bis jetzt. Hat das noch nicht rausgefunden. So. Oder ich habe ein Audioboo überhört, aber ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, wir hatten keine neuen Audioboos, außer den einen von uns, als wir in Berlin waren und da irgendwie aus dem Döner raus sind und Gläser vergessen hatten oder so.
Okay. Na gut.
Gut.
Dann.
Liebe Hörer, bis nächste Woche. Wir freuen uns über Kommentare.
Auf jeden Fall.
Mann, in der einen Folge ging es ganz schön ab.
Savages.
Ich hab ein bisschen die Übersicht.
Haben wir lange über Sex und Gewalt diskutiert.
Ja.
Zu dritt.
Der
Kuh und Futurist und ich.
Kuh und Futurist und du. Das war ja auch immer ganz lang ab. Ich krieg das immer als E-Mail.
Das war dann also, auch zwischendurch, habe ich die beiden mal so ein bisschen weiter diskutieren lassen, weil ich sagte, okay, ich muss jetzt auch mal was anderes machen. Aber dann habe ich das Gefühl, da muss man jetzt ja noch.
Das muss man nochmal einschreiben.
Zu sagen. Also, ja.
Ich hab manchmal ein bisschen den Zusammenhang verloren, weil irgendwie manche Mails nicht richtig
Vielleicht
kamen.
Vielleicht haben ja auch wir den Zusammenhang verloren.
Das glaube ich nicht. Aber jedenfalls war ich verwundert, dass jemand auf Sachen reagiert, die ich noch nicht kannte. Und dann habe ich später das Ursprungs.
Der Kuh bombardiert mich im Moment auch, und das im positiven Sinne gemeint, mit Links für Trailer, jetzt für Evangelion und was da jetzt, weil es es hypt jetzt halt schon alles in Richtung Evangelion, die nächste Ladung für die wartenden, ausgehungerten Fans kommt ja bald.
Ach so, der ins Kino. Dritte Kinoteil. Dritte?
Na gut.
Ich meine, es gibt zwei, hätten wir mal gelernt irgendwo.
Ja.
Ja, also nee, wir freuen uns auch über alle Kommentare. Also ich muss nicht ganz so ausschweifen.
Fast halt. Alle.
Über welche Kommentare freust du dich denn nicht?
Na.
Ach die, ja okay, da wollten wir nicht drüber reden.
Okay.
Liebe Hörer.
Die habe ich schon gelöscht, die Kommentare, die mir nicht gefallen.
Du kannst nicht, können wir Kommentare löschen?
Schreib die Kommentare auch manchmal ein bisschen um.
Sind erhalten oder sind entstellen?
Also die Kommentare, ihr solltet mal eure Kommentare checken, vielleicht steht da schon lange, Claudia ist besonders schlau. Okay, gut.
Ja. Aber wenn ihr irgendwas entdeckt, wo ihr sagt, oh, das hätte ich gerne anders formuliert, dann könnt ihr uns das sagen, das können wir ändern.
Ja, können wir. Oder wenn euch was peinlich ist.
Genau. Ich habe vor 70 Folgen gesagt, dass könnt ihr das. Ja, können wir machen.
Okay.
Das ist toll, mit diesem Backend da kann man ganz schön viele Sachen machen.
Das stimmt.
Ja. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Auch in Bobs Namen.
Ja, der ist schon jetzt hier. Der groovt schon. Nee, wie heißt das bei Hip-Hop?
Keine Ahnung. Hip-Hop? Bin zu alt für sowas.
Ist das Hip-Hop? Ja, ich glaube schon. Reggae-Hip-Hop.
Hip-Hop-Reggae. Selbe. Boah. Same difference.
Das erklärt uns der Bob dann nächste Woche.
Ja, der Bob ist hier zuständig für die Jugendkultur.
Genau.
Okay. Bye.
Tschüss. Mit mir hier, nee, Martin ist gar nicht da. Verstehe. Als erstes habe ich den Martin aufgeschrieben, der sollte eigentlich jetzt kommen. Er versteht.
Fang doch mal bei mit mir hier. Da war eine Pause.